herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Bardisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
In der heutigen Folge haben wir uns vorgenommen, mal über die Fructoseintoleranz zu sprechen. Fructose ist ja der Fruchtzucker und kommt vielen Obsten vor. Und viele Menschen merken, dass sie auf Obst oder Fructosehaltiges mit Blähbauch und anderen Beschwerden reagieren. Fructoseintoleranz. Jochen, gibt es denn da eigentlich eine klare Definition, was das ist? Weil es gibt ja die Wörter Fructoseintoleranz, dann hereditäre Form der Fructoseintoleranz. Wovon reden wir eigentlich?
Also wir reden im Allgemeinen von der Fructoseintoleranz im Erwachsenenalter, das heißt der Unverträglichkeit von Fruchtzucker bei Zufuhr von zu viel Fruchtzucker. Unser Verdauungstrakt kann das nicht verarbeiten. Und wenn er den Fruchtzucker nicht verarbeiten kann, das heißt nicht aufnehmen kann, dann kommt er in den Darm und dort gibt es Gärungsprozesse und das löst Blähung, Durchfall, Schmerzen, alles Mögliche aus. Und davon abzugrenzen ist diese hereditäre Fructoseintoleranz. Da geht es darum, dass Fruchtzucker, wenn er in den Körper kommt, schwere Probleme, schwere Leberschäden auslösen kann. Und das ist etwas ganz anderes, das darf man nicht miteinander verwechseln.
Ist denn eigentlich Blähbauch so das einzige Symptom für Fructose? Ein führendes ist es, aber haben die Menschen andere?
Ja gut, es gibt natürlich dann noch den Bauchschmerz. Das ist aber dann immer Teil auch der Blähung. Es ist der dünne Stuhl, kann natürlich auch zusätzlich sich an Symptomen dazugesellen. Dann auch so unspezifische Symptome. Aber da gibt es kein klares Muster. Es empfindet auch jeder Patient sehr unterschiedlich. Aber das sind so die Leitsymptome. Blähung, Bauchschmerz, Durchfall. Und bei unterschiedlichsten Mengen an Fructose. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Man muss natürlich eine eingehende Anamnese machen, um zu schauen, ist es denn eine normale Ernährungsweise oder ist es eine übertriebene Fructosezufuhr, weil dann ist ja irgendwo die Behandlung dann auch einfach. Also wenn wir sehen, das ist keine normale Ernährungsweise mehr, sondern übertriebener Zufuhr von Fructose, dann haben wir da eine einfache Empfehlung, dass mit der Reduktion der Zufuhr dann höchstwahrscheinlich auch die entsprechenden Beschwerden besser sind. Oder ist es eben die normale Zufuhr? Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist es wirklich eine Fructoseintoleranz oder ist es eine andere Unverträglichkeit, aber man schuldigt die Fructoseintoleranz an, die Beschwerden zu machen. Das ist gar nicht so trivial, weil irgendwo ist es so das Erste, was Patienten sagen, wenn sie kommen und meinen, dass so Kohlenhydrat, also Zuckerintoleranz, na, da wird immer die Laktose genannt und die Fructose. Das ist immer so das Erste, was man so im Blog geschildert bekommt, dass Patienten meinen, dass sie da ein Problem haben. Insofern gutes eingehendes Gespräch, vielleicht auch ein Ernährungstagebuch, Ernährungsprotokoll, um zu schauen, gibt es da wirklich den systematischen Trigger mit Fructose, um dann eben zu überlegen, machen wir weitere Tests. Ist zumindest mal mein Vorgehen. Martin, wie ist es bei dir?
Ich finde die Fructoseintoleranz finde ich total tricky, weil natürlich die Leitsymptome sind so ein bisschen Blähbauch und Durchfall, aber ich sehe genauso Menschen, die Verstopfung haben und auf Fructose reagieren. Und es ist ja auch erklärbar, weil im Prinzip die Fructoseintoleranz, die ja eigentlich eine Malabsorption ist, also eine Aufnahmestörung, führt natürlich, wenn ich zu viel habe, zu einem Ausscheiden dieser Fructose. Das wäre das Leitsymptom Durchfall dann. Aber ein Mensch, der sozusagen im Prinzip verstopft ist und der Darmtransit zu träge ist, der reagiert auf zu viel Fructose ja auch mit Beschwerden, weil sozusagen so eine Art Rückstau ist. Und das berede ich mit dem Patienten auch, dass im Prinzip eigentlich so die echte Fructoseintoleranz irgendwie schon gerne einen Durchfall mit dabei hat, aber mit der Verstopfung kann man das schon auch haben. Und das ist bei der Testung dann ja plötzlich auch ganz, ganz relevant. Weil im Prinzip so, wir machen ja einen Atemtest in der Diagnostik, um das zu bestätigen. Und der Atemtest hat ja gerade bei der Fructoseintoleranz schon eine gute Spezifität, eine gute Sensitivität. Aber in Bezug auf die Symptome unterscheiden sich die Menschen? Der Atemtest hat ja diese zwei Outcomes, die wir messen können. Der eine Outcome ist der Zahlenwert, der Wasserstoffanstieg, aber der zweite Outcome sind ja die Symptome. Und die kommen bei den Menschen so ein bisschen unterschiedlich. Der Durchfall, habe ich den Eindruck, kommt immer etwas rascher, ja, als andere Beschwerden.
Aber das sind dann die Patienten, also muss ich mal nachfragen, die Patienten, ja, die, also wenn du sagst Verstopfung, die grundsätzlich auch mal unabhängig von der Fructose-Problematik eine Verstopfungssituation, ja, haben, ne? Dass, ja, die nicht automatisch, nur weil sie dann zu viel Fructose bei einer Intoleranz haben, einen Durchfall entwickeln und wir eigentlich die Verstopfung dann behandeln, ist klar. Also Verstopfung bleibt, Blähungen kommen dazu und verstärken das Beschwerdebild. Richtig. Habe ich es richtig verstanden?
Genau, hast du richtig verstanden. Ja, im Prinzip, also ich weiß nicht, ob es andere auch so benennen. Ich benenne es dann immer so ein bisschen primär und sekundär, wobei das sicher nicht ganz richtig ist, aber irgendwie wollen es die Menschen ja verstehen, warum sie die Beschwerden haben. Der Mensch kommt ja zu uns eigentlich mit einem Beschwerdebild, ja, und möchte das durch eine Diagnose dann erklärt haben und eine Therapieempfehlung. Also muss man es so ein bisschen erklären. Das ist so mein Gedanke zu diesen ganzen Leitsymptomen. Ich finde auch, die sind sehr, sehr variabel, die ganzen Symptome.
Ich habe aber immer so ein bisschen Problem mit dem Atemtest. Jochen, wir diskutieren das eigentlich immer. Ne? Atemtest machen, ja, nein. Warum habe ich da so ein bisschen manchmal ein Problem? Weil wir natürlich sehr hohe Mengen bei dem Atemtest anwenden. Und wir wissen ja, Fructose letztlich gibt es da einen Transporter und wenn der hat eine gewisse Kapazität und wenn die da drüber geht, über diese Kapazität, was der Transporter schafft, dann habe ich quasi eine scheinbare auch Fructoseintoleranz. Aber das ist ja immer dann auch eine Frage der Menge, oder nicht?
Ja, selbstverständlich. Klar, natürlich ist das eine Menge. Die Transporterkapazität liegt, glaube ich, so bei 30 Gramm. Und wenn jemand eine Schüssel Obst isst, dann ist er Fructoseintoleranz, weil er das nicht irgendwo verarbeiten kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Testmenge an der Stelle nicht zu viel macht, weil dann am Ende tatsächlich jeder Fructoseintolerant ist. Und was ganz, ganz wichtig ist, und da möchte ich auch extra nochmal darauf hinweisen, bei diesen ganzen Atemtests, dass Symptome systematisch erfasst werden, wann sie auftreten und welche Symptome auftreten. Ich sehe so viele Atemtests, wo das gar nicht gemacht wird. Ja, da werden einfach nur Messwerte eingetragen und manchmal, was weiß ich, wenn nach 30 Minuten der Test positiv ist, das heißt der Anstieg von H2 in der Atemluft ist da, dann wird der abgebrochen und der Patient nach Hause geschickt. Also mit solchen Testergebnissen kann man ja relativ wenig anfangen. Und da muss man, glaube ich, hinkommen, dass alle, die solche Tests durchführen, erstens die korrekten Mengen nehmen, ja, also bei Fructose nicht 50 Gramm nehmen, weil dann ist jeder intolerant und dass man tatsächlich das über eine genügend lange Zeitdauer misst und eben die Symptome systematisch erfasst. Dann sind die Tests gut und auch gut zu interpretieren, finde ich. Ansonsten ist es schwierig. Die Diskussion, brauche ich den Test oder brauche ich ihn nicht, die führen wir ja immer wieder und nach der Corona-Zeit noch intensiver, weil das Angebot einfach geringer wird. Aber ich glaube, gut durchgeführt sind die Tests wirklich hilfreich. Das meine ich jedenfalls. Und die Alternative wäre ja nur die versuchsweise Elimination und gucken, ob die Beschwerden besser werden und dann die Reinduktion. Das sind natürlich auch Möglichkeiten, die man tatsächlich hätte.
Aber verrat uns doch mal, du hast gesagt, 50 Gramm sollen wir nicht nehmen, da stimme ich dir auch zu. Verrat uns doch mal, wie viel Gramm du nimmst. Nimmst du 30, nimmst du 25 oder nimmst du sogar noch weniger?
25 Gramm.
25.
Wir haben das immer mit 25 Gramm gemacht, denn die normale Kapazität wird mit so 30 Gramm angegeben, dann wäre man letztendlich unter diesen 30 Gramm und dann hat man durchaus Chancen, dass man die Menschen identifiziert. Wenn du noch weniger nimmst, also wenn du 10 Gramm oder drunter gehst, das vertragen auch Menschen, die tatsächlich fruktoseintolerant sind. Ja, du musst ja, wenn du sie diätetisch behandeln, sie nicht fruktosefrei ernähren, sondern es genügt es zu reduzieren auf weniger als 10 Gramm am Tag. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man die Grammzahl so wählt, dass man nicht zu viele positive hat, ja, was man bei 50 Gramm vielleicht hätte, oder dass man automatisch auch die Fructoseintoleranz nicht erfasst, wenn man zu wenig Fructose gibt. Also 25 Gramm ist, glaube ich, ein gutes Maß.
Es ist ja bei all den Atemtests, ist mir der Fructoseatemtest irgendwie der wichtigste. Ja, weil die anderen Atemtests, die haben sowas Intuitives. Ja, Laktoseintoleranz, irgendwie die Menschen können schon so ein bisschen einordnen, was ist Laktose und was nicht. Und Sorbitintoleranz, Die Menschen, die kommen, wissen im Prinzip schon, wie viel Diabetiker Süßigkeiten oder wie viel Süßgetränke mit Sorbit und wie viel Kaugummi sie essen. Und auch bei der Dünndarmfehlbesiedlung hat man ja oftmals dieses Signal, dass die Leute in der Sprechstunde schon sagen, also immer wenn ich Zucker esse, kommen meine Beschwerden. Bei der Fructose habe ich das nicht. Da ist wenig intuitiv dabei und das liegt daran, dass Fructose halt der Fruchtzucker ist und die Menschen den Fruchtzucker noch zuordnen können, wenn es um einen Apfel und eine Mango geht. Aber den Fruchtzucker nicht mehr berichten, wenn es plötzlich darum geht, naja, wie viel industriell gefertigte Lebensmittel habe ich. Da ist ja Fructose ein Hauptbestandteil oftmals. Auch den Fruchtzucker nicht berichten, wenn es plötzlich um Honig geht. Ja, Honig ist ja das fruchtzuckerreichste Lebensmittel, das wir kennen, aber keiner von uns würde behaupten, dass das jetzt ein Obst ist. Und auch so Dinge wie Müsli-Mischungen, die auch Fructosebomben sind oder Smoothies, die getrunken werden, das sind ja Fructose-Tsunamis oftmals. Das kann die Anamnese nicht erfassen, weil es den Menschen nicht intuitiv ist. Darum ist mir das irgendwie der wichtigste Test, den mache ich auch immer als erstes. Ja, sag, den möchte ich als erstes haben, weil das ist der, wo ich im Gespräch mit den Menschen die höchsten Unsicherheiten haben, weil nahezu keiner weiß, dass Honig so fruktosehaltig ist. Ja. Woher auch?
Was ist denn dann dein Ansatz? Also machst den Test, der fällt positiv aus, Patient hat Beschwerden und dann geht es ja um die entsprechende Empfehlung. Dann haben ja immer die Patienten dann so ein bisschen Panik, darf ich jetzt überhaupt kein Obst mehr essen, weil wir das ja eigentlich empfehlen, obstreich oder zumindest mal ausgewogen mit Obstanteil. Fällt das dann flach?
Nee, also aus meiner Sicht fällt das nicht flach. Also das ist gerade diese Kohlehydrat-Malabsorptionen sind eigentlich eine Domäne, worum wir unbedingt Ernährungsberater, Ökotrophologen und derartige Expertisen in der Patientenversorgung benötigen, weil im Prinzip die Menschen sozusagen immer nur in Ja oder Nein denken. Ja, also ich habe eine Fructoseintoleranz, also darf ich nie wieder Fructose essen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber die Denkweise ist schon sehr weit verbreitet. Und die Denkweise, sozusagen, es gibt Schwellenwerte und um diese Schwellenwerte herum muss ich selber für mich herausfinden, wie viel ich vertrage und wo ich es überschreite. Das ist sehr, sehr schwer zu kommunizieren. Ja, also auch Menschen mit einem hohen Bildungsstand, ja, sehe ich manchmal, wie ich in der Sprechstunde merke, das kommt nicht das an, was ich vermitteln möchte. Und gerade mit den Kohlenhydrat-Malabsorptionen, da stelle ich die Notwendigkeitsbescheinigungen für die Ernährungsberatung wirklich reihenweise aus, weil es für die Menschen ja so wichtig ist. Ja, es macht ihnen ja wirklich Schwierigkeiten. Und dann sollen sie natürlich auch die bestmöglichste Beratung haben.
Ja, und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Viele denken ja immer, das ist so schwierig, an Ernährungsberatung zu kommen. Aber es ist wirklich einfach. Also Sinn macht ja, dass man vielleicht mit einem oder zwei Ernährungsberater gut zusammenarbeitet, denen man diese Notwendigkeitsbescheinigung zukommen lässt und die kümmern sich letztlich um die Zusage bei den Kassen und nehmen Kontakt mit den Patienten auf. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Weg, wenn man mit Ernährungsberatern zusammenarbeitet. Wird immer so gemieden, weil man denkt, man kommt da nicht so dran, aber das ist relativ einfach und auch die Krankenkassen bedienen das ja gerne, weil sie natürlich auch die Notwendigkeit sehen.
Und auch viele Krankenkassen haben ja eigene Angebote inzwischen. Das kommt ja auch, dass die Krankenkassen vielfach schon eigene Angebote haben oder sozusagen den Patienten das ermöglichen. Und was so ein bisschen ein Hinderungsgrund oftmals ist, dass der Patient sozusagen eine Zuzahlung hat, das ist in unserem Gesundheitssystem jetzt nicht mehr gelebt, aber in der Ernährungsberatung ist es eben so, wobei viele der Zuzahlungen letzten Endes von den Krankenkassen irgendwie in diesem Budget untergehen. Das heißt, die Patienten bekommen sehr viel mehr bezuschusst, als sie eigentlich initial denken.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
Wie ist denn eure Erfahrung mit den Ernährungsberatungen der Krankenkassen? Also meine Erfahrung ist nicht durchweg gut. Also da gibt es auch durchaus Ernährungsberatungen, die so auf vorgedruckten Broschüren beruhen und wenig persönlicher Information. Also das mag natürlich regional sehr unterschiedlich sein, aber ich habe da nicht durchweg gute Erfahrungen gemacht. Bei uns war zum Beispiel so die AOK, die hat eine super Ernährungsberatung gehabt, aber andere Krankenkassen, da war das oft ja suboptimal, so würde ich mal sagen.
Das ist so, wenn man sich da auf einen Dritten verlässt, im Sinne, der hat ja schon den Zugang zu, dann kann man im Grunde genommen ja nicht wirklich selber auswählen. Deswegen, wenn man die selber kennt und mit denen eigentlich konstant zusammenarbeitet, dann hat man irgendwie die Rückmeldung, das ist gut. Und deswegen würde ich schon favorisieren, wenn man mit ein, zwei Ernährungsberatern zusammenarbeitet. Zum Glück haben wir in der Klinik natürlich auch ein Team, aber auch im ambulanten Setting kann man sich ja auch Ökotrophologen suchen, mit denen man zusammenarbeitet, und dann hat man oder sucht man sich natürlich dann auch die qualitativ guten aus und weiß, dass man dort auch gute Beratung kriegt. Wenn man das über die Kassen macht, ist alles möglich, aber dann ist natürlich das Risiko, dass es eben auch mal nicht gut sein kann, natürlich da.
Ja. Also das ist mir zum Beispiel in meinem Setting nie gelungen, jetzt mit ein oder zwei Ökotrophologen zusammenzuarbeiten, was der Tatsache geschuldet ist, dass im Großraum München die Menschen einfach so weit auseinander wohnen, dass jeder sich was Heimatnahes sucht und die Vielfalt viel zu groß ist. Ich habe mir da andere Strategien angewöhnt. Ja. Früher habe ich diese Notwendigkeitsbescheinungen so ein bisschen abgelehnt, ja, weil keiner von uns hat Lust auf Formulare. Ja. Ich habe den Eindruck, dass wenn man die Notwendigkeitsbescheinigung ausstellt, dass man zumindest die Diagnose zur Ernährungsberatung richtig bekommt. Weil wenn man das nicht tut, ja, ist ja noch nicht mal gewährleistet, dass die richtige Diagnose ankommt, weil es kommt sozusagen die patiententransportierte Diagnose an. Die mag oftmals richtig sein und alle bemühen sich, aber die mag auch schon eine gewisse Unsicherheit haben. Also ich mache die Notwendigkeitsbescheinigung, damit die Diagnose an die richtige Person kommt. Und ansonsten habe ich auch mitgekriegt, dass die Variabilität der Beratung sehr, sehr groß ist, wobei die meisten gerade so in den einfachen Intoleranzen, ja, diesen eindimensionalen wie Fructose, Laktose oder so, da habe ich schon den Eindruck, da läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Bei manchen Fällen, wo es ein bisschen komplexer wird, da habe ich manchmal Bauchgrummeln, und drum habe ich mir als dritte Strategie inzwischen angewöhnt, den Patienten zu sagen, fahren Sie immer zweigleisig, für sich nur das Beste, lesen Sie ein Sachbuch zum Thema, dann gehen Sie nämlich schon mit den richtigen Fragen zur Ernährungsberatung und sind schon vorgebildet und können die Zeit besser nutzen. Ob ich damit viel bewege, weiß ich nicht, aber ich fühle mich besser.
Jetzt sind wir ja so ein bisschen abgebogen von der Fructoseintoleranz hin zu Ernährungsberatung. Ist ja natürlich in diesem Aspekt auch oder bei diesem Aspekt auch wichtig. Was ist denn, ja, Ernährungsintervention, Fructose, bestimmte Mengen meiden, bestimmte Nahrungsmittel meiden. Aber es gibt ja auch die Kautabletten, die man zu der Nahrung dazu nehmen kann. Mhm. Verschreibt ihr das? Patienten haben das ja auch manchmal selbst, berichten so mal vom positiven und mal ohne Effekt. Hat das einen Wert?
Also aus meiner persönlichen Sicht, ich habe das nicht oft erlebt. Ich verschreibe es nicht aktiv, ich empfehle es auch nicht aktiv. Aber so viel gute Rückmeldungen dazu habe ich bisher nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob das bei dir in München anders ist, aber Wundermittel sind das alles nicht.
Das ist bei mir in München ganz genauso. Ich bin kein Freund von diesen Enzymersatzprodukten bei den Kohlenhydratmalabsorptionen, weil im Prinzip es sind sehr einfache Erkrankungen. Ich vertrage etwas nicht, ich vertrage etwas ab einem gewissen Schwellenwert nicht. Es hat mich zum Arzt getrieben, jetzt habe ich die Diagnose, dann limitiere ich mich halt ein bisschen. Das ist ja sozusagen jetzt nicht ein komplettes Weglassen, sondern es ist einfach so ein bisschen runterfahren. Jetzt einfach nicht mehr ein Kilo Zwetschgen, sondern vielleicht einfach nur noch vier oder fünf Stück am Abend. Die Enzyme gerade bei der Fructose sind ja nicht sehr spezifisch und im Prinzip auch aus meinem Bauchgefühl heraus nicht sehr, sehr wirkungsvoll. Das heißt, ich sehe ganz wenige Patienten, die kommen und sagen, ich habe das in der Apotheke schon mal bekommen und habe es eingenommen und es hilft ganz toll, sondern ich sehe eigentlich ganz, ganz viele, die sagen, so richtig hilft mir das nicht, und dann sage ich, dann lassen Sie es doch einfach und essen ein bisschen weniger Obst und ein bisschen mehr Gemüse.
Ja, ich denke, aber der eine kommt klar, der andere nicht. Ich glaube, dass...
Hast du gute Erfahrungen
eigentlich
damit?
Eigentlich, also ich bin da nicht proaktiv dabei und empfehle es, sondern mache eher die Ernährungsintervention, Anpassung etc. Es gibt die Patienten, die kommen schon damit und kommen entweder gut klar oder eben nicht mit der gut klar. Ich meine, das ist ja ein Enzym, was die Fructose spaltet in die Glucose, in das Traubenzucker mehr oder weniger, und da muss man so 1-4 Kapseln nehmen zur Nahrung. Ja, 50-50 würde ich sagen. Kann man machen, muss man nicht, aber wird natürlich angeboten. Und das Gleiche ist ja auch bei der Laktoseintoleranz, dass man entsprechende Laktase-Tabletten einnimmt, Kautabletten, dann zu der Nahrung aufnimmt. Ich glaube, dass wenn ein Patient damit gut klarkommt und dadurch vielleicht auch wieder mehr das, was er gerne mag, dann auch zu sich nimmt, dann ist das natürlich etwas, was er dann auch weitermachen kann. Muss er ja auch sowieso selbst bezahlen, und dann wird das natürlich auch nur fortsetzen, wenn es auch wirkt.
Naja, aber die Patienten fragen ja danach, und ich bin da auch eher bei Martin, also wenn ich mir eine Krankheit aussuchen könnte, dann würde ich so eine nehmen. Ja, weil das ist ja eigentlich, wenn man es verstanden hat, ist das ja sehr einfach selbst zu managen. Und ich meine, wenn man davon ausgeht, dass 70% der Weltbevölkerung laktoseintolerant ist, ja, also die Mehrzahl der Weltbevölkerung ist laktoseintolerant, und die laufen ja nicht alle zum Arzt oder futtern Laktasetabletten. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Anteil der Bevölkerung mit Fructoseintoleranz ist, das wird sicherlich deutlich weniger sein, aber selten ist das auch nicht. Ja, und von daher gesehen, finde ich, ist eine, dass die Menschen verstehen, was sie essen können oder nicht können oder in welchem Umfang sie das können oder auch trinken. Das finde ich ist die wichtigste Aufgabe, die wir haben. Und dann kommen die Leute da gut mit durchs Leben. Und ich möchte sie ein bisschen davor bewahren, dass sie irgendwas aufgequatscht kriegen, wo sie dann letztendlich Geld für bezahlen müssen. Mhm. Und wenn du das machst, heißt das ja unbefristet. Für den Rest deines Lebens musst du dann irgendwo Geld dafür bezahlen und du gewöhnst dich dann an diese Situation, dass du immer sagst, okay, ich muss jetzt nicht Diät einhalten, ich futter die Tabletten. Ich weiß nicht, also ich persönlich bin da eher dagegen, dass wir das ärztlicherseits empfehlen. Wenn es dann jemand doch macht, ist es für mich okay, kann ich mit leben. Aber ich bin schon ein Anhänger davon, dass man dann die entsprechenden diätetischen Maßnahmen versucht, konsequent von den Patienten zu erlernen und umsetzen zu lassen. Und dann ist das Problem weg.
Ich sehe es genauso. Also nicht, dass man mich hier jetzt falsch versteht und sagt, ich bin jetzt der Verfechter oder der Inhaber der Firma, die dieses vertreibt. Das weiß ich natürlich von mir. Nein, ich glaube, wenn das überhaupt Sinn macht, dann ist das ja eine bedarfsabhängige, also bei einer vielleicht übermäßigen Belastung, dass man sagt, okay, ich möchte mir die Beschwerden ersparen, möchte jetzt aber vielleicht irgendwas Fructosereiches zu mir nehmen, also nehme ich dann mal punktuell, aber die Tabletten, es kann keine Dauertherapie sein, das ist auch klar. Das kann nicht der Weg sein.
Ja, vor allem, es fördert einfach nicht das Verständnis der Erkrankung, weil die Erkrankung ist einfach eine Schwellenwerterkrankung und die kann man nicht mit einem Schalter ein- und ausschalten. Und die Tabletteneinnahme, die hat sozusagen immer dieses Bild von Kopfschmerzen und ich nehme ein Aspirin und 30 Minuten später ist der Spuk vorbei und ich kann endlich in die Arbeit gehen. Und das ist bei Intoleranzen ja nicht so. Das sind ja so ganz fließende Krankheitsbilder. Das führt dann so ein bisschen auch zur Verzweiflung. Jetzt ist natürlich die Fructoseintoleranz der große Bruder der Sorbitintoleranz. Wie zentral ist denn das Thema bei dir, Jochen, in der Sprechstunde?
Also wir testen regelmäßig auf Sorbitintoleranz, aber so ganz viele Patienten finde ich persönlich da nicht, muss ich letztendlich sagen. Und wenn man sie dann tatsächlich einmal identifizieren kann, gut, dann geht es auch da über die entsprechende Reduktion bzw. Elimination. Das ist dann der Ansatz. Aber das ist für mich nicht so ein prävalentes Problem wie jetzt Laktose- oder Fructoseintoleranz. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch regionale Unterschiede. Ist das bei euch anders oder?
Bei mir ist es nicht anders. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch den Eindruck, dass man die Sorbitintoleranten irgendwie bei der guten Ernährungsanamnese schon rausfischt. Die präsentieren einem eigentlich schon, wann es passiert. Ja, entweder die ganz sorbitreichen Obste oder eben die Süßwaren, die sorbitreich sind. Ich glaube, in Nordamerika steht nach wie vor auf dem Kaugummi drauf, oder? Kann Durchfall verursachen, oder? Als Warnung. Ja, ich war schon lange nicht mehr dort. Man kann da nicht mehr hinfliegen, habe ich gehört.
Ja, ich glaube, das geht schon wieder, aber ich glaube auch, dass das in Amerika noch draufsteht. Bei uns nicht mehr, ne? Oder?
Oder stand es bei uns jemals drauf?
Ich weiß es gar nicht.
Sollte draufstehen.
Sollte eigentlich draufstehen.
Ja, sollte eigentlich draufstehen. Ja. Ne? Auch diese Lutschdrops, da sollte eigentlich draufstehen, kann einen Durchfall verursachen.
Ja, okay. Ja.
Achmed, was ist dein Fazit für heute? Was sollen die Leute mitgenommen haben?
Fructoseintoleranz gibt es. Es ist, wie du so schöne Begrifflichkeit, eine Schwellenwerterkrankung. Das heißt, gewisse Mengen werden vertragen. Wenn es zu viel wird, wird es nicht vertragen. Und die diätetische Intervention mit auch entsprechender Ernährungsberatung und einer Anpassung der Ernährung ist eigentlich der Weg, letztlich der Fructoseintoleranz zu begegnen und die zu behandeln und keine Tabletten einzuwerfen, um Fructose zu vertragen. Da habt ihr mich ja total überzeugt.
Toll, ja. Achmed, ich hätte es nicht besser sagen können, Jochen hätte es auch nicht besser zusammenfassen können und drum bedanken wir uns wieder ganz herzlich bei unseren Zuhörern fürs Interesse. Wir hoffen, dass ihr was Neues erfahren habt und dass ihr die ganzen Tipps, die wir euch gegeben haben, auch umsetzen können und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, herzlich willkommen auf der Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen, und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.